Liebe Gemeinde, der Predigttext für Pfingsten ist der Bericht aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel und dort von Vers 1 ab. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die bewohnen Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Amen. Gott legt Feuer. So wie es in der Wüste der Busch gebrannt hat und Mose vor diesem Feuerzeichen in die Knie ging. Oder so, wie auf dem Karmel die Opfertiere in Flammen aufgingen und die Baalspriester Reis ausnahmen, so gab es in Jerusalem Feuer. Da erschienen Zungen zerteilt wie von Feuer. Gott macht also kein Öfchen an, damit wir uns die Hände und Füße wärmen können. Gott macht auch keinen Gasherd an, damit wir unser Süppchen kochen können. Gott legt Feuer. Und er schickt Sturm. So wie auf dem Meer, als der Wind zu pfeifen anfing und Jona in der Kajüte Schutz suchte. Oder so wie auf dem See, als die Wellen hochgingen und die Jünger vor Angst schrien. So gab es Sturm in Jerusalem. Da geschah es wie ein mächtiges Brausen, wie ein mächtiger Wind vom Himmel. Gott macht keinen Ventilator an, damit wir ein bisschen bessere Luft haben. Er macht keinen Föhn an, damit wir uns trocknen, unsere Kleider trocknen können. Gott schickt Sturm. Wer aber Feuer legt und Sturm schickt, der macht Dampf. An Pfingsten wird Dampf gemacht. Den Jüngern in der Halle wird es warm. Seit 7 Wochen frieren sie in ihrer Angst. Den Aposteln in diesem Tempelflügel wird es sehr warm. Seit fast 2 Monaten schnattern sie in ihrer Furcht. Den Jesus-Jüngern dort im Tempel wird es regelrecht heiß. Was werden sie anfangen, wenn Gott Dampf macht? Was fängt der Mensch an, wenn Gott Dampf macht? Sie fangen sicher zu rufen an. Sie werden aufstehen, in die Hände klatschen und Halleluja, Halleluja rufen. Sie werden sicher zu tanzen anfangen. Begeisterte, die stehen auf, fassen sich an und bewegen sich in Rhythmen und tanzen ihren Glauben. Oder sie werden sicher zu taufen anfangen. geisterfüllte Knie nieder, legen die Hände auf und geben den Geist weiter. Was werden sie anfangen, wenn Gott Dampf macht? Lukas sagt, und sie fingen an zu predigen. Und wir sind geneigt zu fragen, ist das alles? Ist das alles? Die Jünger machen den Mund auf. Ist das alles, was herauskommt? Die Apostel halten eine Predigt. Ist das alles, was von Pfingsten zu berichten ist? Wenn es wenigstens eine vernünftige Predigt gewesen wäre, aber sie war ja höher als alle Vernunft und mit den Sinnen überhaupt nicht zu packen. Wenn es wenigstens eine gerissene Predigt gewesen wäre, die einen vom Stuhl gerissen hätte. Aber sie reden nur von Unsichtbarem und Unbekannten. Wenn es nur eine kurze Predigt gewesen wäre, die man ohne Kirchenschlaf überstehen könnte. Aber zu allem Unglück scheint es noch eine Predigt über 20 Minuten gewesen zu sein. Und trotzdem fangen sie an zu predigen. Liebe Gemeinde, wenn Gott Dampf macht, dann macht er keinen Krampf, sondern er macht eine Predigt. Wenn Pfingsten wird, dann wird die Predigt von Jesus laut. Schauen wir nicht dauernd auf solche hochstilisierten Geistakrobaten, die ihre Seiltänze aufführen. Starren wir nicht nur dorthin, wo der angeblich richtige Geist fremde und exotische Blüten treibt. Blicken wir nicht nur dorthin, wo wunderbare Geistesgaben ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Heiliger Geist ist, und so hat es Hermann Betzel erklärt, ist nicht wie der Rausch eines Fieberkranken. Auch nicht der Taumel der Unordentlichkeit, noch das wilde Aufschreien falscher Geistlichkeit. Heiliger Geist ist die stille, friedsame Entschlossenheit, für Christus zu reden und zu arbeiten. Also, wo Jesu Wort laut wird, zum Beispiel in einem Hauskreis, dort ist Pfingsten. Wo Jesu Wort in Worte gefasst wird, zum Beispiel in einem traurigen Kranken- oder Sterbezimmer, dort ist Pfingsten. Ja, dort, wo Jesu Wort in ein Herz dringt, zum Beispiel mittendrin in einem Gottesdienst, dort ist Pfingsten. Immer dann, wenn die großen Taten Gottes in kleine menschliche Worte gefasst werden, damit sie andere fassen können, dann macht Gott Dampf. Das Pfingstwunder ist die Pfingstpredigt. Schauen wir sie uns deshalb näher an. Die Pfingstpredigt ist erstens weltweit. In Jerusalem gab es einen harten Kern von Jüngern. Das waren die 12 Apostel, die sich durch Stichwahl wieder auf den alten Zwölferkreis ergänzten. Dazu gehörte der alte Haudegen Petrus, genauso wie der sensible Lieblingsjünger Johannes oder dieser treue Marschierer Markus. Aber die Pfingstbotschaft wurde nicht nur in diesem harten Kern verhandelt. Und in Jerusalem gab es eine treue Kerngemeinde. Das waren die Verwandten und Geschwister Jesu, die sich diesem Jesuszug angeschlossen hatten. Dazu gehörte die Mutter Jesu genauso wie Maria Magdalena oder die Brüder Jesu. Aber die Pfingstbotschaft wurde nicht nur in diesem harten, in dieser Kerngemeinde verhandelt. Und in Jerusalem gab es eine stattliche Versammlung von Christen. Das waren 120 Persönlichkeiten, die diesen Herrn als ihren eigenen Heiland anerkannt hatten. Dazu gehörte dieser vornehme Nikodemus genauso wie Josef von Arimathea oder der Grundstücksbesitzer Barabbas. Aber die Pfingstbotschaft wurde nicht nur in dieser Versammlung, in diesem Gottesdienst verhandelt. Da ist von Persern und Medern und Elamitern die Rede. Da ist von Phrygiern und Pamphyliern und Ägyptern die Sprache. Da ist nicht einmal dieses halbwilde Völkchen von Kreta keusch verschwiegen. Asiaten, Europäer, Afrikaner hören diese Botschaft. Diese ganze große, weite Welt kommt in Sicht. Liebe Freunde, warum ist es denn uns eigentlich nur wohl in der eigenen Jüngerschaft, wo wir uns so gut verstehen? Warum ist es uns nur so heimelig im eigenen Hauskreis, wo nur gebildete und anständige Menschen erscheinen? Warum ist es uns denn eigentlich nur angenehm im eigenen Gotteshaus, als ob die Begrenzungsmauern des, die Grenzen des Reiches Gottes wären? Die Pfingstbotschaft macht Türen und Fenster auf. Der Pfingstgeist ersetzt den Mief frömmelnder Rechtschaffenheit mit dem Duft der großen, weiten Welt. Das Pfingstwunder schenkt ein Fernweh zu den Brüdern und Schwestern, die hinter Gräben, Grenzen und Mauern zu leben haben. Als William Carey, der englische Flickschuster, von diesem Geist gepackt wurde, da schob er seinen Dreifuß beiseite und legte den Hammer aus der Hand. Nicht einmal die oberkirchenrätlichen Herren in London konnten ihn beeindrucken, als die ihm sagten: Wenn Gott so etwas Großes wie die Heidenmission gewollt hätte, dann bräuchte er nicht Ihre Hilfe, Herr Flickschuster. Und auf diese Rede hin kaufte er eine Fahrkarte, eine Schiffspassage nach Indien und reiste nach Kalkutta. Weil alle Völker und alle Heere diese Botschaft hören müssen, deshalb sagte er: The world is my parish. Die Welt ist meine Parochie. Der Stiftspfarrer sagt: Der Taglaturm und der Bahnhof markieren meine Parochie. Der Stadtdekan sagt: Stuttgart 1, das ist meine Parochie. Der Prälat sagt: Die Landkreise Ludwigsburg, Esslingen und Stuttgart, das ist meine Parochie. Wir aber müssen sagen lernen: The world is my parish. Die Welt ist meine Parochie. Dem Sturm und dem Feuer sind doch keine Grenzen zu gebieten. Doch die kleinen Karos passen nicht mehr in unser Denken. Jünger gehen hinaus bis an die Enden der Welt. Und wir denken heute Morgen an die Christen, die es so schwer haben und die nicht die Möglichkeit haben, so frei zusammenzukommen. An die, die im Krieg und Verzweiflung sind. Doch die Pfingstbotschaft ist weltweit. Aber, und das ist das andere, sie ist weltfremd. Sie ist weltfremd. In Jerusalem gab es keinen Beifall. Als die Jünger von diesem Gekreuzigten redeten, der für unsere Schuld ans Kreuz ging, da blieben die Hände in der Tasche. In Jerusalem, da gab es keine Bravo-Rufe. Als diese Apostel von dem Auferstandenen redeten, der dem Tod den tödlichen Biss genommen hat, da knirschten sie mit den Zähnen. In Jerusalem gab es keine Blumen an Pfingsten. Als diese Jesus-Jünger von diesem Wiederkommenden redeten, der heute schon seinen Geist zu uns schickt, da stampften sie mit den Füßen auf den Boden. In Jerusalem gab es etwas ganz anderes. Da gab es helles Entsetzen. Wo will denn das noch hinaus? Da gab es beißenden Spott. Die sind doch voll betrunken. Da gab es schlimmen Hass. Weg mit diesen Typen. Sagen wir bitte nicht vorschnell, dies gelte für unser Jahrzehnt und für unsere Landstriche nicht mehr. Sicher, die Spielarten des Spottes und die Hitzegrade des Hasses sind verschieden. Sie hängen an der politischen Großwetterlage, die sehr wechselhaft ist. Und in der Tat, im sibirischen Arbeitslager und im südkoreanischen Staatsgefängnis sieht es anders aus als auf dem Killersberg. Und trotzdem, fragen wir doch junge Christen, die in der Kasernenstube ihren Dienst tun oder in einer Lehrwerkstatt arbeiten. Sie können ein Lied davon singen. Sie unterstreichen den Satz: Der Spott und der Hass der Welt ist kein Sonder, sondern der Normalfall. Wer mit Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung kommt, der wird gefeiert. Wer mit Jesus und seinem Geist kommt, der wird gefeuert. Die sind doch geistlich unterbelichtet. Das sind doch unerträgliche Außenseiter. Die verweigern sogar Gottes Befehl in Richtung Veränderung der Gesellschaft. Die sind doch aufgeblasen, arrogant und intolerant und sie haben diese Wahrheit anscheinend für sich gepachtet. Nein, großen Zulauf werden wir nicht bekommen. Aber die Zusage unseres Herrn, der Jünger ist nicht über den Meister. Der Jünger ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie diesen Gott Beelzebub, Teufelskerl geheißen, so werden Sie die Seinen auch nennen. Weil diese Welt mit Gott prozessiert und ihm das Vertrauen aufgekündigt hat, deshalb prozessiert sie auch mit seinen Jüngern und will nichts mit ihnen zu tun haben. Weil kein Einklang mit Gott besteht, deshalb gibt es keine Harmonie mit uns, weil die Welt Artfremdes ausstößt. Deshalb sind wir fremd mit dieser Botschaft. Ob uns Verfolgungen im Großen zu schaffen machen oder ob uns der beißende Spott eines Kollegen nun immer wieder unter die Haut geht, es wird für alle Zeiten dafür gesorgt sein, dass wir mit dieser Botschaft und diesem Glauben fremd sind. Jesus selbst war fremd in der eigenen Familie. Er entfremdete sich von seinem eigenen Volk. In der Fremde schaute er nach Zöllnern und Sündern. Und als die Menge gegen ihn schrie und ihn ausstieß, da war er nicht befremdet. Als der Fremde hing er draußen vor der Tür zwischen Himmel und Erde. Aber Freunde, gerade als dieser Fremde ist er der Freund derer geworden, die mit dem Psalmisten sagen müssen, ich bin fremd geworden unter meinen Brüdern. Kennen Sie das? Ich bin fremd geworden mit meinem Glauben in der eigenen Familie. Ich bin fremd geworden mit meinem Glauben bei den eigenen Kindern. Ich bin fremd geworden mit meinem Glauben im ganzen Geschäft. Aber der Herr ist dann mein Freund. Diese Botschaft ist weltfremd. Aber sie ist auch, und das ist das Dritte, sie ist weltnah. In Jerusalem gab es auch solche Denker, die nach altgriechischem Vorbild dem großen Geist nachdachten. So wie es Sophokles gesagt hat, denken ist des Menschen würdigste Beschäftigung. Es muss doch zwischen allem Geist, zwischen allen Menschengeistern ein Geist geben, der alles in die gute, richtige Richtung führt. Die Kette derer, die dem guten Geist nachdachten, ist durch die Jahrhunderte überhaupt nicht abgerissen. Bis zum Jahre 1820, als Georg Friedrich Wilhelm Hegel, der Tübinger Stiftler, lauthals seine Fundsache verkündigte, es gibt einen Weltgeist, der alles herrlicheren Zeiten entgegenführt und der einmal unsere Welt in eine große Vergeistung hinein verwandelt. Es wird herrlichere Zeiten geben. Der Jubel war riesengroß und die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Dieser Weltgeist entpuppte sich als Irrgeist, der ein paar Vordenker an der Nase herumführte. Er entpuppte sich als Irrgeist, als Zeitgeist, der nur modisch bedingt war. Er entpuppte sich als Ungeist, der immer schrecklichere Methoden des Tötens und Mordens erfunden hat, als Lügengeist, der die Wahrheit auf den Kopf stellte. Wer heute noch von einem guten Weltgeist redet, wo wir die Geister nicht mehr herren können, die wir selbst riefen, der ist doch sträflich weltfern. Aber diese Botschaft verkündigt den Heiligen Geist. Ich will ausgießen meinen Geist. Er will zu mir kommen. Er will bei mir Türen und Fenster öffnen. Und er will bei mir wohnen. Wir haben doch zu viel andere Geister im Hause, die sich ungebeten bei uns einquartiert und unverschämt breit gemacht haben. Und ich frage sehr persönlich, bei wem wohnt an diesem strahlenden Festtag nicht der Geist der Angst vor dem, was auch noch über uns hereinbrechen bzw. hereinstrahlen könnte? Bei wem wohnt nicht der Geist der Furcht vor dem, was Menschen an Unmenschlichem auch noch erfinden könnten? Bei wem wohnt nicht der Geist der Verzagtheit vor dem, was alles schon in unserem Leben passiert ist und wie Schuld drin liegt? Bei wem wohnt nicht der Geist der Befürchtung vor dem, was ich noch an Krankheit und Leiden und Schmerzen auf mich nehmen muss? Und all die, die so mit mir Fragen und Ängste haben, zu denen wird's gesagt: Wir wollen zu euch kommen und Wohnung bei euch nehmen. In diesem Haufen trauriger Geister will er kommen, und dann gilt's: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Dann gilt's: Um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Und dann gilt's: Ich will Freude in euer Herz, in euer Herz legen, und diese Freude soll niemand von euch nehmen. Liebe Freunde, seit Pfingsten sind wir nicht mehr von allen guten Geistern verlassen. Die Pfingstbotschaft sagt: Ich will meinen Geist in euch. Ich will meinen Geist in dich hineinlegen. Sie müssen nur eines: darum bitten und darum flehen. Komm, komm, Heiliger Geist, Herr Gott. Er will's ihnen schenken. Amen.